Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hello Mut und Liebe. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und heute wird es um das Thema gehen, ob man unter Panikattacken und Agoraphobie leidet. Wir gucken uns das Ganze aus einer diagnostischen Sichtweise an und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Heute werden wir uns anschauen, was eigentlich Panikattacken genau sind, wie diese Panikattacken definiert sind und was genau Angstzustände sind, eine Angststörung ist und was Agoraphobie ist. Ich finde das ziemlich wichtig, dass man sich einfach damit beschäftigt. Ich kenne viele Leute, die mir sagen, ich habe die und die Symptome, was ist das jetzt, was habe ich jetzt und die einfach nicht wissen, wo man das nachschlägt. Und dadurch, dass ich Psychologie studiere, weiß ich das und wollte die Information heute mit euch teilen, weil ich finde es sehr hilfreich, wenn man da nicht so im Dunkeln tappt, sondern wenn man ganz genau weiß, was jetzt da los ist und was man eventuell hat. Da möchte ich auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Disclaimer voranschieben bei dieser Folge. Das, was wir hier heute besprechen, das ist natürlich logischerweise keine wirkliche Diagnose. Ich möchte nur ein bisschen Klarheit schaffen, weil ich weiß, dass es sehr verwirrend sein kann, wenn man hier dies hört und dort hört man was ganz anderes. Und das ist einfach sehr wichtig, dass wenn man Symptome hat, dass man dann zum Arzt geht, dass man sich einen Therapeuten sucht. Das ist das Allerwichtigste. Aber ich weiß, wie schwer es ist, einen Platz zu bekommen. Und bei dieser Krankheit finde ich es wichtig, dass man anfängt, sich so früh wie möglich damit zu beschäftigen und etwas dagegen zu tun. Und ich denke, da kann es einem schon von Vorteil sein, wenn man einfach weiß, dass man das und das wahrscheinlich hat. Natürlich gehst du heute nicht aus dieser Podcast-Folge und stellst dir selber eine Diagnose, aber du kannst einfach schauen, was auf dich zutrifft und kannst dann deine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Dann fangen wir jetzt an. Die Panikstörung ist im Allgemeinen eine Form von der Angststörung. Was genau ist jetzt eine Angststörung? Unter einer Angststörung versteht man eigentlich alle psychischen Störungen, deren gemeinsames Merkmal es ist, dass man eine übertriebene Angstreaktion beim Fehlen einer wirklichen äußeren Bedrohung hat. Das heißt, man zeigt diese Angstreaktion und für andere Menschen ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, weil überhaupt nichts Schlimmes eigentlich gerade passiert in der Umwelt. Für die Person, die aber unter dieser Angststörung leidet, ist die Angst gerade so real, als wenn wirklich etwas Schlimmes passieren würde. Und deswegen nennt man das dann eine Angststörung. Man unterscheidet zwei Formen von der Angststörung. Und zwar zum einen die diffusen, unspezifischen Ängste. Das sind Ängste, die treten einfach ganz zufällig und ganz spontan auf, ohne dass das zu einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Objekt zugeordnet werden kann. Es hat also keine genauen Auslöser, sondern plötzlich einfach so aus dem Nichts heraus treten Ängste auf. Die zweite Art sind Phobien und diese Phobien richten sich meistens auf bestimmte Dinge, zum Beispiel auf Objekte, auf Situationen oder auf Räumlichkeiten. Man unterscheidet im ICD-10 zwischen phobischen Störungen und anderen Angststörungen. Wenn du dich jetzt fragst, was das ICD-10 ist, das ICD-10, das ist ein psychologisches Klassifikationssystem, in dem alle psychischen Störungen mit den jeweiligen Symptomen und den jeweiligen Dingen, die sozusagen erfüllt sein müssen, um diese Störung diagnostizieren zu können, aufgelistet sind. Im ICD-10 haben wir dann zum einen die phobischen Störungen. Hier haben wir zum einen die Agoraphobie. Die Agoraphobie kann mit Panikstörung oder auch ohne Panikstörung auftreten. Und das ist die Furcht oder die Vermeidung von Menschenmengen. Also öffentliche Plätze werden vermieden, allgemein Menschenmengen. Und auch Reisen alleine und gerade auch Reisen weit weg von zu Hause werden sehr stark gefürchtet. Dann gibt es soziale Phobien. Hier besteht eine Furcht vor sozialen Situationen, bei denen die Gefahr besteht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich zu verhalten. Und dann haben wir noch die spezifischen Phobien. Hier haben wir Tierphobien, situative Phobien. Das kennt ihr bestimmt alle. Flugangst oder Höhenangst, Angst vor Tunneln, vor Aufzügen. Dann gibt es noch Naturphobien, zum Beispiel vor Donner, vor Wasser oder vor dem Wald. Und zum Schluss haben wir noch die Phobie, wo der Anblick von Blut, Spritzen und Verletzungen eine sehr starke Angst auslöst. Zu den anderen Angststörungen zählt zum Beispiel die Panikstörung. Das sind spontan auftretende Angstattacken, die nicht auf ein spezifisches Objekt oder eine spezifische Situation bezogen sind. Und diese Angstattacken beginnen meistens sehr abrupt und erreichen innerhalb von wenigen Minuten einen Höhepunkt und dauern dann noch mindestens einige Minuten an. Im Gegensatz zu den spezifischen Phobien haben wir hier also nicht ein Tier zum Beispiel wie eine Spinne, was Angst auslöst, sondern plötzlich und ganz spontan treten Angstattacken auf. Es gibt noch die generalisierte Angststörung. Das ist eine diffuse Angst mit einer sehr großen Anspannung und einem Besorgnis und Befürchtungen über ganz alltägliche Ereignisse oder Probleme. Man steht sozusagen die ganze Zeit unter Stress und man ist die ganze Zeit in einer Angst. Zum Schluss gibt es dann noch die Angst- und die depressive Störung. Dabei haben wir einfach Angst und Depression, die gleichzeitig vorhanden sind. Ich möchte nochmal sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass man ein Gespräch mit einem Arzt oder einem Therapeuten führt, um dann herauszufinden, welche Diagnose zutreffend sein könnte auf einen persönlich. Und wichtig ist es auch, dass eine körperliche Erkrankung erstmal ausgeschlossen wird. Was zum Beispiel bei Panikattacken der Fall sein kann, darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Ich möchte jetzt noch etwas genauer auf Panikattacken eingehen. Panikattacken sind extrem körperliche Reaktionen, die einfach aus heiterem Himmel anfangen und die von den Betroffenen, die darunter leiden, als extreme Bedrohung wahrgenommen werden. Diese Panikattacken können entweder psychisch verursacht werden oder eben auch im Rahmen einer körperlichen Krankheit auftreten. Hier haben wir zum Beispiel die Schilddrüsenerkrankungen, die auch zu Panikattacken führen können. Das Ganze muss dann natürlich erstmal ärztlich abgeklärt werden. Wenn Menschen zum ersten Mal dieses Erlebnis haben und zum ersten Mal eine Panikattacke bekommen, dann kann man das meistens nicht zuordnen und man denkt, man hat gerade einen Herzinfarkt oder eine Herzattacke und man stirbt gleich, dass man sofort ins Krankenhaus muss. Und da landen die meisten Menschen, die das erste Mal eine Panikattacke haben, auch, und zwar im Krankenhaus. Wenn im Leben eines Menschen nur eine einzelne Panikattacke auftritt, dann spricht man noch nicht von einer Panikstörung bzw. von einer Erkrankung. Davon spricht man erst, wenn es zu mehreren Attacken im Monat kommt und das mindestens einen Monat lang anhält und zu wirklichen Beeinträchtigungen im täglichen Leben führt. Auch wenn es zu der Erwartungsangst kommt, das ist die Angst vor der Angst, wo man dann in einem Teufelskreis gefangen ist und die ganze Zeit nur noch darüber nachdenkt, dass eventuell bald die nächste Panikattacke kommen könnte. Wenn man sich in diesem Teufelskreis befindet, dann ist es sehr, sehr wichtig, so schnell wie möglich da rauszukommen und diesen Teufelskreis zu unterbrechen. Darüber werde ich eine eigene Folge machen, wie man genau das schaffen kann. Jetzt möchte ich nochmal genauer auf die Diagnose nach dem ICD-10 eingehen. Jetzt möchte ich nochmal genauer auf die Diagnose nach dem ICD-10, also diesem psychologischen Klassifikationssystem, eingehen. Ich habe euch das Ganze auch noch als PDF erstellt, weil ich denke, dass es ganz hilfreich sein könnte, wenn man das Ganze sich ausdrucken kann und das nochmal sich ganz genau in Ruhe anschauen kann. Im ICD-10 steht, dass um eine Panikstörung diagnostizieren zu können, müssen wiederholte Panikattacken vorliegen und eine organische Ursache muss medizinisch vorher ausgeschlossen worden sein. Eine Panikattacke ist hier definiert als einzelne Episode von intensiver Angst oder Unbehagen, die abrupt beginnt, innerhalb weniger Minuten einen Höhepunkt erreicht und mindestens einige Minuten dauert und von mindestens 4 Angstsymptomen begleitet wird. Über diese Angstsymptome sprechen wir gleich noch. Mindestens ein Symptom davon muss aber vegetativer Art sein. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich drauf zurück. Im Allgemeinen kann man noch dazu sagen, dass die Panikstörung häufig im Zusammenhang mit einer Agoraphobie diagnostiziert wird. Im ICD-10 ist es also so beschrieben worden, dass es eben diese einzelne Episode von dieser unheimlichen Angst, von dieser Todesangst und von diesem Unbehagen gibt, die einfach so plötzlich beginnt und innerhalb weniger Minuten dann wieder abflacht und dass mindestens 4 Angstsymptome vorhanden sein müssen. Es gibt dann zum einen die körperlichen Reaktionen und die psychischen Symptome. Von diesen 4 Symptomen muss mindestens ein Symptom eine körperliche Reaktion sein. Das kann zum Beispiel die Hyperventilation sein, eine Enge in der Brust oder auch Erstickungsgefühle. Es kann Herzrasen, Herzstolpern sein, Zittern und auch Schweißausbrüche, auch sogenannte Taubheitsgefühle oder auch Kribbeln in irgendwelchen Körperregionen und es kann auch zu Übelkeit kommen. Zu den psychischen Symptomen zählen Schwindelgefühle, auch eine Art von Derealisation und auch Depersonalisation und auch einfach eine Angst vor einem Kontrollverlust oder auch eine Angst, verrückt zu werden und zu sterben. Jetzt kannst du dich fragen, ob diese Punkte auf dich zutreffen und kannst das Ganze mit der PDF-Datei vergleichen, die ich dir erstellt habe. Die habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Da kommst du auf die Website und kannst dir da die PDF-Datei herunterladen. Ich möchte jetzt noch einmal sagen, dass es natürlich nicht das diagnostische Gespräch mit einem Psychiater oder Psychotherapeuten ersetzt, sondern lediglich dazu dienen soll, dir eine Richtung zu geben. Nimm also dieses Ergebnis nicht als die Wahrheit an, sondern als eine Richtlinie und bespreche das Ganze dann nochmal mit einem Psychotherapeuten. Die Krankheit, die jetzt sehr oft im Zusammenhang mit der Panikstörung auftritt, ist die Agoraphobie. Und die Agoraphobie bezeichnet eine bestimmte Form der Angststörung. Durch bestimmte Orte oder Situationen werden hier Ängste ausgelöst. Das können zum Beispiel weite Plätze sein oder auch Menschengedränge. Das können Reisen alleine sein oder auch Reisen generell. Und die Betroffenen meiden die auslösenden Situationen dann und das kann so weit führen, dass sie im Extremfall gar nicht mehr die eigene Wohnung verlassen. Dazu kommt noch eine sehr große Angst vor Kontrollverlust, die das Ganze nur noch verstärkt. Der Begriff setzt sich aus den altgriechischen Wörtern Agora und Phobos zusammen. Ich finde das ganz interessant, denn das Wort Agora bedeutet Marktplatz und Phobos bedeutet Furcht. Das Hauptmerkmal der Agoraphobie ist nämlich diese Furcht vor dem Marktplatz, wie man das früher besprochen hat. Also die grundlose und unrealistisch starke Angst vor bestimmten Orten, wie zum Beispiel eben diesem großen Marktplatz, wo eventuell sich auch noch viele Leute aufhalten und es zu einem Menschengedränge kommen könnte. Die Angst entzieht sich der willentlichen Steuerung und kann durch rationale Argumente nicht beseitigt werden. Wir können uns also nicht einfach sagen, hey, eigentlich ist doch gar nichts Schlimmes daran und dann geht die Angst weg. Die Angst wird bleiben. Betroffene zeigen in der Regel ein sehr starkes Vermeidungsverhalten, da Panikattacken eben auftreten können. Jetzt werde ich ebenfalls auf die Diagnose aus dem ICD-10 für die Agoraphobie eingehen. Der erste Diagnoseschritt ist zu schauen, ob die Agoraphobie bei dem betroffenen Patienten als eigenständiges Krankheitsbild oder als ein Symptom einer anderen zugrunde liegenden psychischen oder organischen Erkrankung besteht. Laut dem ICD-10 müssen mindestens zwei der folgenden Angstauslöser nachweisbar sein. Das ist zum einen Menschenmengen, als zweites haben wir da die öffentlichen Plätze, als drittes Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause und als viertes Reisen alleine. Wenn von diesen vier Angstauslösern mindestens zwei auf dich zutreffen, kann es gut sein, dass du eventuell unter einer Agoraphobie leidest. Ich hoffe, die Folge konnte euch helfen, ein allgemeines Verständnis für die Thematik an sich zu bekommen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, Bescheid zu wissen und nicht im Dunkeln zu tappen und nicht zu verstehen. Vielleicht habt ihr ja schon eine Diagnose bekommen und könnt eure Diagnose jetzt ein bisschen besser verstehen und von anderen abgrenzen. Beziehungsweise ihr wartet noch auf euren Therapieplatz und habt jetzt schon mal einen kleinen Überblick, welche Unterschiede es gibt und wo ihr euch eventuell einordnen könntet. Ich finde es sehr, sehr wichtig und von Vorteil, wenn man auf einer mentalen und geistigen Ebene das Ganze versteht und es zuordnen kann. Ich finde, dann verliert es so ein bisschen diesen unheimlichen und unberechenbaren Charakter, wenn man weiß, okay, das ist eine definierte Krankheit und anscheinend gehören die Symptome, die ich zeige, zu dieser Krankheit und ich bin nicht komisch oder anders, sondern ich bin im Moment einfach in einem Zustand, wo ich diese Krankheit habe und wer eine Krankheit hat, der kann auch wieder gesund werden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischauen würdet bei @hellomutundliebe und auch auf der Website hellomutundliebe.de. Wie gesagt, ich habe euch da ein paar PDF-Dateien erstellt und verlinkt, um euch da einfach nochmal ein bisschen was Schriftliches zu geben, falls ihr jetzt nicht die ganze Zeit mitschreiben wolltet, was ich auch sehr gut verstehen kann. Wenn ihr die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Feedback. Ich hoffe, dass du ganz aktiv und bewusst versuchst, dir so viel Mut und so viel Liebe wie nur irgendwie möglich in dein Leben zu ziehen. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann, deine Lioba.